Guten Abend, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Sendung mit Helga Zeppler-Rusch, der Bundesvorsitzenden der Büso, und mir, Carsten Werner, dem Spitzenkandidaten für die sächsischen Landtagswahlen. Und man kann sich diese Tage wirklich nicht beschweren, dass die Welt irgendwie trotz Sommerloch und hier in Sachsen Sommerferien irgendwie langweilig wäre, sondern im Gegenteil, eigentlich müssten die meisten von Ihnen, die jetzt zuschauen, keine ruhige Minute zubringen sollen. Denn obwohl man es nicht glauben mag, die Kriegsgefahr wird wirklich jeden Tag schlimmer und der große Konflikt ist nach wie vor jederzeit möglich und wir sind tatsächlich derzeit an der Dynamik, wo, wenn wir nichts Eindringliches dagegen tun, es auf diesen Konflikt hinauslaufen wird. Und ich wollte zum Eingang erstmal berichten, dass wir jetzt hier in Sachsen gerade heute ein Kandidatentreffen gehabt haben, wo die Mehrheit der 30 Kandidaten, die wir hier in Sachsen in den Wahlkreisen aufgestellt haben, da waren und was wir diskutiert haben. Denn im Gegensatz zu den anderen Parteien, die hier antreten, sowohl die etablierten wie die sogenannten kleinen, haben wir echte Themen. Also die halten sich ja meistens da jetzt alle aus dem Wahlkampf fern. Einer der Spitzenkandidat der SPD macht Urlaub auf Insel Usedom. Die FDP macht Werbung mit Sachsen ist nicht Berlin. Alles vollkommen irrelevante Themen. Und wenn man mal etwas liest, sind das wirklich die kleinen Themen, die vielleicht relevant erscheinen mögen, aber eben nichts mit den wirklich lebensnotwendigen Themen zu tun haben, die eigentlich direkt vor unserer Haustür jetzt sind. Es ist nicht mehr abstrakt zu sagen, dass wir kurz vor einem neuen Weltkrieg stehen. Es ist auch nicht abstrakt zu sagen, dass die Finanzkrise überhaupt nicht gelöst ist und jederzeit eine neue Kettenreaktion stattfinden könnte, die das gesamte Finanzsystem in Schutt und Asche legt. Ob das jetzt die Banco Espírito Santo ist, einer der größten portugiesischen Banken, die gerade massive Probleme hat, oder eben andere Sachen wie das Gelddrucken der Fed und der EZB. Also die Lunten brennen eigentlich mehrfach und es ist wirklich höchst an der Zeit, dass wir die löschen. Und das war auch der Hintergrund, vor dem wir das Kandidatentreffen heute abgehalten haben, beziehungsweise der Rahmen, den wir gesetzt haben, in dem wir die Wahl machen wollen. Denn wir sind nochmal darauf gekommen, dass die Keisha Rogers von unserem amerikanischen Kollegen und Freunden, das LaRouche PAC Action Committee, LaRouche Political Action Committee, dass sie ja als Kandidatin für den Senatssitz in Texas ja herzlich wenig Unterstützung hatte vom Parteiestablishment. Sie ist ja Demokratin, Teil der Demokratischen Partei und auch herzlich wenig Finanzen in der Hand. Jetzt mal so als Vergleich, ihr Gegner hatte 5 Millionen Dollar Wahlkampf Geld zur Verfügung. Das war wahrscheinlich auch zum großen Teil von der Wall Street. Und das war also ein Rennen, was eigentlich komplett aussichtslos aussieht. Ein vom Parteiestablishment komplett gestützter Kandidat, Alamil war sein Name, so ein reicher Zahnarzt. 5 Millionen Dollar Wahlkriegskasse für den Wahlkampf gegen eine Kandidatin, die nicht großartig etablierte Netzwerke im ganzen Land hat und irgendwie da massiv durch die Medien unterstützt würde, wie eben der sogenannte Top-Favorit, der dann eben in den Medien auch dementsprechend gespielt wird. Aber Keisha Rogers ist eben einfach bei der Wahrheit geblieben und hat die Themen angesprochen, die wirklich wichtig sind, nicht nur für das Überleben von Texas, sondern auch der USA und damit eben eigentlich auch die Sachen, die den Leuten unter den Nägeln brennen. Sie hat nämlich gesagt, als Demokratin, müssen Obama des Amtes entheben, verfassungsgemäß, weil er noch schlimmer ist als Bush, weil er auf mehreren Punkten einfach die Verfassung gebrochen hat, ob das jetzt die Kriege gegen Libyen waren oder die Bankenrettung. Und sie sagte eben auch, wir müssen den Kern der amerikanischen Wirtschaft retten und fortbestehen lassen. Und das ist nicht nur die Infrastruktur, sondern gerade in Texas war das eben die NASA. Also die Raumfahrtbehörde, die dort auch ein Stolz der Nation ist, ein Stolz des Bundesstaats Texas. Und hierzulande haben wir heute diskutiert, haben wir eigentlich eine ähnliche Sache mit vielleicht einer gewissen anderen Gewichtung. Aber wir sind hier in Sachsen. Wir haben eine Industriekultur, die mit der Treuhand 89 vollkommen kaputtgeschlagen wurde. Nicht vollends, es sind noch Bestände da. Aber wir haben heute zum Beispiel nur noch 10% der Industriearbeitsplätze pro Kopf, wie wir sie 89 hatten. Wir haben auf der anderen Seite eben jetzt die massive Sparpolitik, wie sie im ganzen Land in Deutschland praktiziert wird, eben auch in Sachsen und die höhere Verschuldung. Und wir können also fast in allen Themen, die scheinbar klein aussehen, hier vor Ort, es immer ins Große bringen. Zum Beispiel Flöha ist eine Stadt in Sachsen, eine sehr kleine Stadt, ist massiv verschuldet worden durch Cross-Border-Leasing. Ist man also sofort bei den Machenschaften des transatlantischen Finanzsystems. Und da merkt man immer, man kann die Situation nur im Großen lösen. Und wir wollen jetzt, das war heute wirklich der feste Entschluss, aus Sachsen ein ebenso starkes Signal nicht nur in den Rest Deutschlands, sondern nach Europa und in die Welt schicken, dass wir diese Politik des untergehenden transatlantischen Systems nicht länger akzeptieren werden. Das ist der Keisha Rogers in Texas ebenso gelungen. Es gab so gut wie null Berichterstattung bis 2 oder 1,5 Wochen vor der Wahl. Und auf einmal kam es dann nicht nur in den texanischen Medien, sondern in den gesamten amerikanischen Medien. Also da wurde sich aufgeregt darüber, wie kann es sein, dass eine Demokratin Obama des Amtes entheben will? Wie kann es sein, dass sie die Vorwahl nicht haushoch verloren hat, sondern es kam eben zu einer Stichwahl, weil der Favorit nicht die 50% erreicht hatte. Und auf einmal kamen die Themen nicht nur in die nationale Presse, sondern in die internationale Presse. Und das können wir hier in Sachsen genauso schaffen. Und ich denke, das ist auch für alle wichtig, die hier zugucken und sich vielleicht fragen mögen, warum macht die Büso jetzt so einen großen Hehl daraus, eine große Sache daraus, dass wir bei einer sächsischen Landtagswahl antreten. Es ist an der Oberfläche scheinbar nur eine Landtagswahl, aber sie kommt eben zum richtigen Zeit, am richtigen Ort, nämlich da, wo die Krise wirklich vollends vor unseren Augen sich abspielt. Wir stehen kurz vor dem großen Krieg. Wir haben aber auch gleichzeitig die Finanzkrise eben nicht gelöst. Und wir haben aber diese wirklich optimistische Alternative, auf die wir, denke ich, heute in der Sendung noch weiter eingehen werden, wo es neue Entwicklungen gibt, mit der Politik, die von den Großmächten in Asien betrieben wird. Und das ist eine Chance, die wir jederzeit ergreifen können. Und das, denke ich, ist auch jetzt heute der Rahmen für unsere Sendung. Und dann können wir das heute mal ausführlich diskutieren. Und damit lasse ich es mal, ja, das wäre mal mein Eingangsstatement. Übergebe ich mal dir das Wort, Helga.
Ja, hallo, guten Abend, liebe Zuschauer. Wir sind ja in Deutschland wirklich an einem ganz entscheidenden Punkt angekommen, wo im Grunde die Bereitschaft der deutschen Regierung bei den Sanktionen, die von der EU gegen Russland eskaliert worden sind, mitzumachen, wirklich ein absolut verwerfliches Nichtberücksichtigung des Gemeinwohls in Deutschland reflektiert. Das heißt, die deutsche Regierung, die ja eigentlich den Amtseid geschworen hat, das Gemeinwohl zu verteidigen und Schaden vom deutschen Volk abzuhalten, die verletzen diese Pflicht und diesen Amtseid ganz massiv, weil diese Sanktionen sind absolut nicht gerechtfertigt, weil der Kontext ist ja der Absturz oder Abschuss, wie auch immer, von diesem MH17 Flug der malaysischen Fluggesellschaft, wo im Grunde bis heute keine Beweise dafür sind, dass Russland dafür verantwortlich ist. Und trotzdem hat man sofort diesen Anlass, also diesen tragischen Unfall oder terroristischen Anschlag, das muss man noch weiterhin sehen, zum Anlass genommen, um Sanktionen gegen Deutschland, gegen Russland zu erlassen, die, wie von französischen Experten berichtet wurde, in Deutschland mindestens 300.000 Arbeitsplätze kosten werden. Und das ist natürlich erstmal vollkommen absurd, weil wenn ein Tatbestand nicht geklärt ist, und ich meine, wir hatten das in der Sendung am Mittwoch schon angesprochen, dass im Grunde bis zum heutigen Zeitpunkt die Daten der Flugsicherung, der AWACS, der Satelliten durch seitens der USA, Großbritanniens, der NATO, der ukrainischen Regierung nicht veröffentlicht worden sind. Es sind stattdessen jetzt bisher nicht ganz zu klärende Hinweise aufgetaucht, dass es möglicherweise Maschinengewehrfeuer, die das Cockpit getroffen haben, waren, was für den Absturz verantwortlich wäre, was natürlich einen Absturz durch einen Raketenbeschuss ausschließt und möglicherweise auf ein Kampfflugzeug hinweist. Wie gesagt, das ist nicht offiziell, aber das kursiert von einem der OSZE-Beobachter aus Kanada. Jedenfalls ist das jetzt nicht das Thema, um das es geht. Was ich nur sagen will, es gibt keine klare Ursachenaufklärung und dann hinzugehen und zu sagen, wir machen Sanktionen, die natürlich Russland treffen, aber natürlich vielleicht genauso oder noch mehr den deutschen Mittelstand, den deutschen Maschinenbau. Und das ist natürlich nicht nur gegen die wirtschaftlichen Interessen Deutschlands und der Arbeitsplätze gerichtet, sondern es zieht Deutschland immer mehr in eine Kriegsdynamik hinein, die eben ja jetzt auch verdeutlicht wird von dem NATO-Generalsekretär Rasmussen, der also verlangt, dass wir mehr Rüstungsausgaben ausgeben sollen, dass wir mehr Truppen nach Osteuropa verlagern sollen. Also das ist alles eine Situation, wo ja doch viele Warner jetzt sind. Also Willy Wimmer, der ehemalige Staatssekretär im Verteidigungsministerium unter Adenauer, ist wirklich jetzt mit vielen Interviews an die Öffentlichkeit getreten. Natürlich meistens nur auf Blogs, weil die Massenmedien das nicht berichten. Aber er warnt ganz klar, dass es wirklich eine Intention ist, einen Krieg gegen Russland vorzubereiten. Dann haben die sogenannte European Leadership Network, das sind also ehemalige Außen- und Verteidigungsminister aus mehreren europäischen Staaten, die haben gewarnt, dass da ja die Kontrahenten im Kontext der Ukraine-Krise alle über viele, viele Atomwaffen verfügen, die Gefahr absolut besteht, dass es zu einem Atomwaffenkrieg aus Versehen kommt. Wobei ich natürlich denke, dass diese Aussage aus Versehen ein Feigenblatt ist, dass man überhaupt die Möglichkeit von einem Atomkrieg ansprechen kann. Also all das zeigt wirklich ganz, ganz deutlich, wir brauchen eine Mobilisierung gegen diese Politik. Die Sanktionen müssen beendet werden, sie sind Unrecht, es gibt keine klare Schuldzuweisung und bis das nicht widerspruchslos geklärt ist, ist es geradezu wahnsinnig, diese Sanktionen da in Gang zu setzen. Und deshalb denke ich mal, müssen wir wirklich überlegen, wie können wir Deutschland retten? Es geht wirklich um unsere Existenz und die Leute wollen das nicht verstehen. Sie sind in Urlaubsstimmung, sie beschäftigen sich mit vollkommen belanglosen Dingen. Aber wir sind, und jetzt wird ja gerade am Jahrestag des Ausbruch des Ersten Weltkriegs werden ja viele Bezüge gemacht und Reden gehalten, aber wir sind heute am Rande des Dritten Weltkriegs. Und deshalb denke ich, wir brauchen eine breite Mobilisierung in der Bevölkerung, die auf diese Gefahren hinweist. Und vor allen Dingen die Tatsache, dass es ja eine ganz klare Alternative gibt. Es wäre ja im Grunde im ureigensten deutschen Interesse, mit der neuen entstehenden Weltwirtschaftsordnung, die im Rahmen der BRICS-Konferenz auch in Lateinamerika, also wo die Zusammenarbeit zwischen den BRICS-Staaten und den lateinamerikanischen Staaten eben unter anderem viele, viele Infrastrukturprojekte, den Ausbau der Kernenergie, Dämme, Eisenbahnlinien, also eine ganze Fülle von wirklich sehr, sehr guten Projekten, aber eben auch neue Entwicklungsbanken, die Asian Infrastructure Development Bank, also eine asiatische Infrastruktur-Investmentbank, dann die New Development Bank der BRICS-Staaten, die also alle entschlossen sind, nur Kredite für Realwirtschaft, für produktive Zwecke auszugeben. Und Deutschland hätte ein ureigenstes Interesse, sich mit dieser neuen parallelen Weltordnung eben einzulassen und zu sagen, wir machen nicht mit bei dieser Konfrontation gegen Russland. Also das ist eine existenzielle Frage und vielleicht sollten wir darüber mal diskutieren, wie die Menschen in Sachsen diese Frage der Dämonisierung von Putin eigentlich sehen, Carsten.
Ja, dazu könnte ich einiges sagen. Es ist, denke ich, hier polarisierter als irgendwo anders in Deutschland. Vielleicht höchstens noch in den neuen Bundesländern ist das halt die Verbundenheit zu Russland bedeutend stärker. Und das hat eben nicht nur mit der DDR zu tun. Und gerade in Sachsen ist es eben nochmal viel tiefer, weil wir hier eigentlich seit dem großen Universalgelehrten Leibniz immer gute Beziehungen zu Russland gehabt haben. Und wenn sie nicht gut waren, wie eben im Ersten und Zweiten Weltkrieg, dann gab es eine große Katastrophe. Und das zieht sich eigentlich nicht, viele Leute wissen das vielleicht nicht bewusst im Kopf, aber man merkt irgendwie, die Menschen sind eben nicht nur das, was sie in ihrer Lebenszeit erlebt haben, sondern reagieren auch auf historische Wellen. Und das steckt eben irgendwie in den Sachsen drin, ob bewusst oder nicht, dass sie sagen, Russland kann man nicht einfach so dämonisieren. Und es ist auch diese gewisse, ein allergischer Reflex gegen diese vollkommen einseitige Hetze, anders kann man das gar nicht nennen, und Feindbilderschaffung, die jetzt wir in den Medien haben. Also da wir haben noch keinen getroffen hier in Sachsen, der sagt, er möchte Krieg mit Russland. Ist ja auch eigentlich vollkommen selbstverständlich, aber wenn man sich diese Leute da in den Medien ja anhört teilweise, möchte man ja wirklich glauben, die wollen gleich jetzt losmarschieren mit ihrem Trupp. Also das ist eine Sache, die wir hier als großen Vorteil haben, dass die Leute sich sehr bewusst sind, wir können uns den Konflikt mit Russland nicht leisten, wir brauchen Russland als Partner. Diese 6.000 Firmen, die es in ganz Deutschland gibt, wo 300.000 Arbeitsplätze dranhängen in Verbindung zu Russland, viele hundert davon sitzen ja natürlich auch in Sachsen und auch da gibt es einiges an Gegenwind. Und wenn man jetzt mal überlegt, was die, wir finden dann nämlich auch viel Resonanz auf das, was wir vorschlagen, weil dass wir keinen Krieg mit Russland führen sollten, ist, denke ich, den Leuten klar. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, was sind denn die Prioritäten unserer Regierung? Dass eben zum einen jetzt diese vollkommen einseitige Hetze gegen Russland und China, angeblich wegen Demokratie, wegen Menschenrechten und den aktuellen Geschehnissen in der Ukraine. Aber wenn man mal guckt, was sind denn auch die Prioritäten hier im Land selber oder in Europa generell, dann findet man solche Sachen wie, wir müssen den Haushalt balancieren, wir müssen zusehen, dass die Umwelt wenigstmöglich angetastet wird. Also eigentlich alles Sachen, wo man Sachen auf Null fahren will. Wenn man versucht, die Politik in wenigen Sätzen oder Phrasen zu packen, die wir jetzt hier im Westen machen, ist wirklich eine Nullwachstumspolitik, aber eigentlich eine Todespolitik. Wir versuchen, die Aktivität des Menschen hier irgendwie auf Null runterzufahren. Wenn man mal überlegt, welchen jungen Menschen könnte man denn mit der Idee begeistern, zu sagen, wir in Deutschland, wir in Europa wollen den Haushalt konsolidieren. Das kann ja nicht das Ziel sein, eines Staatenverbundes oder eines Staates einfach plus minus null in den Büchern stehen zu haben. Und was bringt mir das, wenn ich schuldenfrei bin, aber wir haben keine Zukunft? Ne? Man schaut, in China und Russland werden eben sinnvolle Schulden gemacht. Die machen diese Kreditbanken, geben das Geld aus für das, was es eben, wofür es da ist, nämlich für Zukunftsprojekte. Und das ist eben, wo Frau Merkel dann vollkommen auf der falschen Seite steht, das hast du ja schon ein paar Mal gesagt, Helga. Sie redet dann vor chinesischen jungen Leuten und sagt, man darf kein schuldenfinanziertes Wachstum auf Teufel komm raus machen. Lieber ein bisschen zurückhalten. Aber genau das ist Geld doch da, als Mittel zum Zweck, dass man nicht nur die jetzige Gesellschaft aufrechterhält, sondern dass man dafür sorgt, dass sie sich weiterentwickeln kann, dass die nächsten Generationen eine Zukunft haben, dass man wirklich schaut, was sind die nächsten Herausforderungen der Menschheit, nicht nur für einzelne Gruppen, sondern was müssen wir klären, damit wir überleben können, aber damit wir auch besser leben können. Und das ist eben, wo sich Russland und China gerade sehr auszeichnen. Und all diese Speerspitzengebiete, in denen sich diese Länder jetzt diese Länder vorgenommen haben, da waren wir früher mal weltführend. Raumfahrt, Kernkraft, Infrastruktur generell, Magnetschwebebahn. Also das ist eigentlich eine sehr optimistische Sicht der Dinge, nicht eigentlich, sondern es ist eine sehr optimistische Sicht der Dinge. Leute, die in Asien jetzt mal waren in den letzten Jahren, du warst ja auch oft da als Helga, und die merken, das ist ein ganz anderer Geist, der da drüben schwebt. Und da war jetzt ja gerade eine ganz recht neue Entwicklung, dass China nochmal gesagt hat, wir haben da ein großes Projekt. Du weißt, glaube ich, da noch ein bisschen mehr zu. Vielleicht willst du da mal was zu sagen.
Ja, also ich muss wirklich sagen, dass China eigentlich genau die richtige Politik macht. Und auch wenn das den Vorurteilen der westlichen Medien nicht passt, aber China hat sich ja enorm entwickelt. Also ich war ja 1971 während der Kulturrevolution dort, da war die gesamte Wissenschaft und Industrie quasi am Boden. Und dann seit den Reformen von Deng Xiaoping hat sich also China unglaublich entwickelt und hat heute ein Raumfahrtprogramm, was wirklich die Weltspitze darstellt. Also wir hatten ja im letzten Dezember, also im Dezember letzten Jahres, diesen Mondrover Jadehasen, der dort auf dem Mond gelandet ist. Und das war ja nur ein Teil von einem auf mehrere Jahrzehnte konzipierten Weltraumprogramm, wo also dieser Jadehase erstmal Untersuchungen gemacht hat über die Gesteinsformationen auf dem Mond, bis 30 Meter Tiefe relativ präzise und dann einige hundert Meter doch noch mit einigem Genauigkeitsgrad. Und das soll also die Vorbereitung sein für die nächste Mondlandung, wo dann doch Gesteinsproben auf die Erde gebracht werden sollen. Und der Zweck davon ist also festzustellen, welche Mineralien und anderen Rohstoffe gibt es auf dem Mond. Und man weiß eben, dass also dort in sehr großen Mengen Helium-3, das Isotop, vorkommt. Und das soll also irgendwann auch auf die Erde gebracht werden als Rohstoff für die Entwicklung der Kernfusion. Nun ist die Kernfusion nach Aussagen von absoluten Spezialisten, das ist eigentlich machbar innerhalb von vielleicht 10 oder 20 Jahren. Das hängt von dem Ausmaß und Umfang der Finanzierung ab. Und im Augenblick wäre also die erste Stufe schweres Deuterium und Tritium, aber Helium-3 wäre dann die nächste Stufe der Entwicklung der Kernfusion. Und das ist natürlich ganz fantastisch, weil wenn wir die Kernfusion erstmal haben und kommerziell und industriell nutzen können, dann haben wir auf Jahrzehnte, Zehntausende von Jahren Energie- und Rohstoffsicherheit auf der Erde, weil dann zum Beispiel durch das Fusionsfackelverfahren man Rohstoffe aus Müll, und zwar allem Müll, gewinnen kann. Das heißt, als nächste Stufe der Evolution ist das Erreichen dieser höheren Energieflussdichte, die wir mit der Kernfusion haben werden, absolut notwendig. Und die Chinesen haben das also absolut klar erkannt und haben im Grunde also ein ganz ambitioniertes Weltraumprogramm. Sie wollen also bis zum Jahr 2020 eine eigene Weltraumstation dort lancieren, also im Weltraum installieren. Und das ist natürlich wirklich absolut fantastisch, weil damit ist im Grunde also vollkommen klar, dass die Avantgarde-Technologien, die notwendig sind, um den näheren Weltraum zu erschließen, zu erforschen, zu verstehen, was im Sonnensystem, was in der Galaxie überhaupt passiert, damit ist China wirklich, wirklich der Standard. Und ich muss also aus eigener Erfahrung sagen, dass, also ich habe ja die chinesische industrielle Entwicklung relativ, also nah immer mitverfolgt. Also es gab mal eine Periode, das war so in den 80er Jahren und auch noch in den 90er Jahren, da hat China, weil sie eben nicht so durch die Kulturrevolution und die vorherigen Wirren, der Situation vor 49, da hatten sie nicht diese eigene Wissenschaftstradition und auch nicht, sagen wir jetzt, die qualifizierten Wissenschaftler oder Studenten. Und dann gab es so eine Phase, in der China ganz systematisch einfach alles kopiert hat, was sie kopieren konnten. Sie haben also einfach geguckt, wo auf der Welt gibt es, also Deng Xiaoping hat damals Delegationen geschickt nach Amerika, nach Japan, nach Deutschland, nach Frankreich. Und die haben einfach angeguckt, was ist der State of the Art, also was ist die beste Industrie, und haben dann überlegt, wie können wir das kopieren. Und dann haben sie eben dann doch den Sprung gemacht und längst sind sie über die Phase hinaus, dass sie einfach nur bei anderen was imitieren, sondern China ist inzwischen Avantgarde. Das ist das Fantastische. Und also zum Beispiel, wir haben einen Kontakt in Amerika in einem Labor, also Laboratory, Forschungsstelle. Und der hat uns also erzählt, er ist also vor einigen Jahren nach China gefahren, hat mit Wissenschaftskollegen dort gesprochen und die haben gesagt, ja, was habt ihr denn Neues, woran arbeitet ihr? Und dann hat er das einfach erzählt, was sie gerne tun würden, was aber wegen der Finanzierung in Amerika leider nicht geht. So, und jetzt ist er nochmal nach China zurückgefahren und war also total erstaunt, dass die chinesischen Kollegen inzwischen genau dieses Modell fertig gebaut hatten und selber schon Erkenntnisse hatten. Und der amerikanische Wissenschaftler war also vollkommen baff. Und das heißt, zum Beispiel in Amerika ist ja mit der NASA, mit den Kürzungen, sind ja sehr viele Programme gestrichen worden. Und ich glaube, es war der russische ehemalige NATO-Botschafter und jetzt, glaube ich, Vize-Ministerpräsident Rogozin, der eben sagte, naja, also wenn die USA bei uns nicht mitmachen wollen und nochmal zur Raumstation wollen, dann sollen sie vielleicht ein Trampolin benutzen, um da hochzukommen. Also mit anderen Worten, diese Nullwachstumsideologie und grüne Ideologie in Amerika und Europa, mit der Ausnahme natürlich der Zusammenarbeit bei ITER und ähnlichen Projekten und ESA, aber natürlich ist die Avantgarde und die Speerspitze ist im Augenblick in China und in der chinesischen Zusammenarbeit mit Russland, mit Indien vor allen Dingen auch. Und im Grunde kann man sagen, dass China im Augenblick den Standard setzt. Und das, also es ist wirklich wichtig, dass man da nicht jetzt so auf diese Vorurteile hört, China will alles nur stehlen, die wollen nur Industriespionage machen. Klar, das hat mit Sicherheit eine gewisse Rolle gespielt, aber ich meine, da muss man mal gucken, was hat der NSA an Wirtschaftsgeheimnissen abgekupfert, das ist ja auch nicht wenig. Ich glaube, das sind 50 Milliarden, die der deutschen Industrie pro Jahr an Spionage verlustig gehen. Und das ist eben zum Teil nicht nur in Russland und China, sondern bei unseren guten Freunden und Verbündeten. Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass China in die Technologien investiert und forscht, die Zukunft der Menschheit bestimmen. Also Kernfusion, Raumfahrt und damit im Grunde, also ich kann nur sagen, wenn Deutschland nicht aus diesem Kurs wegkommt, also mein Ehemann hat ja 4 Gesetzesvorlagen geschrieben, die auf einem sehr hohen wissenschaftlichen Niveau sich befinden, was ist notwendig, damit die Welt aus dieser Krise herauskommt. Erstens ein Trennbankensystem in der Tradition von Glass-Steagall, von Franklin D. Roosevelt. Das ist hinlänglich bekannt. Das ist ja auch eins der Grundsatzthemen für die Büso. Dann zweitens natürlich die Schaffung einer Nationalbank, um die Kreditschöpfung aus privaten Bankerinteressen wegzukriegen unter die souveräne Kontrolle des Staates. Drittens eben ein Kreditsystem, was sich für die langfristige Finanzierung von Projekten der Realwirtschaft kümmern muss. Und viertens eben der absolut notwendige Wissenschaftsmotor, der durch die Kernfusionsforschung und Kernfusionsökonomie in Gang gesetzt würde, aber eben vom Standpunkt von Wladimir Vernadsky. Das heißt, dass die menschliche Evolution es absolut verlangt, dass der Anteil der Noosphäre über der Biosphäre zunimmt und damit im Grunde die Vernunft oder die kreative Vernunft des Menschen eine immer größere Rolle spielen muss als bewusste Kraft im Universum. Und das ist also wirklich bei uns verschwunden. Also bei uns denkt niemand mehr so, obwohl es die beste Wissenschaftstradition in Deutschland war, von Nikolaus von Kues, von Kepler, von Leibniz, von Einstein, von Planck. Diese Idee ist heute nicht mehr in Deutschland zu finden. Es gibt zwar Wissenschaftler, die in ihren Kämmerlein sitzen und verzweifelt sind und noch heimlich diese Gedanken haben, aber das ist nicht die offizielle Politik. Die offizielle Politik ist grün, sie ist erneuerbar, was auch immer das heißt, während die Chinesen, ich will hier mal ein Zitat vorlesen vom Chefentwickler des Programms für diese Weltraumstation, die wie gesagt bis zum Jahr 2020 im Weltraum sein soll und damit dem Jahr, wo Deutschland den Ausstieg aus der Atomenergie beendet haben will. Also dieser Zhang Bonan sagt, Forschen ist das höchste Ziel der Menschen. Die Zukunft liegt jenseits der Erde. Wir wissen so wenig über die Milchstraße und das Universum insgesamt ist noch viel größer. Das Unbekannte ist immer der größte Anreiz für den Forschungsdrang des Menschen gewesen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir in Deutschland dringend wiedererwecken müssen. Also diesen Forschungsdrang für den Menschen als Ziel. Weil Kreativität heißt einfach, dass man etwas tut, was noch nie vorher getan worden ist, dass man sich gedanklich in Räume begibt, die einfach neu sind. Und die gesamte Entwicklungsgeschichte der Menschheit ist im Grunde der Beweis, dass das die Natur des Menschen ist. Und ich glaube, wir brauchen einfach diese Zukunftsperspektive, um anzuknüpfen an der Tradition von großen Wissenschaftlern wie Kraft-Ericke, wie Obert. Immerhin, Deutschland war wirklich mal der Platz, wo viele dieser Entdeckungen gemacht wurden. Und da müssen wir wieder hin.
Genau. Jetzt mag vielleicht die ein oder andere sagen, was hat Helium-3 auf dem Mond mit uns in Sachsen zu tun? Und da könnte ich eigentlich nur sagen, alles. Denn gerade hier in Sachsen haben wir das Beispiel, des Bergbaus und was China jetzt mit der Raumfahrt macht und auch mit Bergbau auf dem Mond als inklusives Programm, ist genau das, was der Bergbau früher war, nämlich Pionierarbeit, das Vorstoßen des Menschen in neue Wirkungsbereiche. Und das weiß vielleicht jeder, dass hier im Erzgebirge im Süden Sachsens, an der Grenze zur Tschechischen Republik, Silber abgebaut wurde, was aber dann schon ziemlich schnell zum Versiegen kam. Dann kamen andere Sachen dazu, wie Zink, die abgebaut wurden. Und später kamen dann zum Beispiel so Sachen, die wurden, zwar kannte man lange als Nebenprodukt, es hieß Pechblende, damit hat man vielleicht Gläser gefärbt, aber man konnte es nicht anderweitig verwenden. Irgendwann stellte sich raus, das ist Uran und kann man eben zur Energiegewinnung benutzen. Und dann war ja das Erzgebirge eines der Hauptfördergebiete nach dem Zweiten Weltkrieg für Uran. Das hatte zwar eine etwas unrühmliche Geschichte, weil natürlich durch den Kalten Krieg bedingt das meiste davon für sowjetische Atombomben benutzt wurde. Aber man kann sagen, jetzt das Programm, was wir heute haben, ist, dass viele dieser Atombomben recycelt werden und dann in Kernkraftwerken, auch weltweit übrigens, nicht nur in russischen, verbrannt werden zur Energienutzung. Und das ist ja generell so ein Punkt, dass man Technologien immer beidseitig verwenden kann. Mein Punkt war aber der, dass dieser Pioniergeist in Sachsen, den hatten wir auch mal und der war eigentlich immer wichtig dafür, dass wir überhaupt vorangekommen sind. Und gerade Bergbau ist halt so eine Disziplin, wo jede Menge Unterwissenschaften dazugehören. Die Geologie, die Mineralogie, die Biologie. Und durch dieses Vordringen in neue Wirkungsbereiche, durch das Meistern schwieriger Umstände, in die der Mensch vordringt, kann man nicht eben nur das an sich machen, sondern es war auch immer einhergehend mit der Steigerung des Lebensstandards. Und das ist, was Leute vollkommen vergessen haben, dass Technologie und Wirtschaftswachstum direkt damit zu tun hat, dass der Mensch besseren Lebensstandard hat, dass er befreiter ist von niederen Aufgaben, wie früher gab es einen Waschtag pro Woche, wo alle Frauen dann nur damit beschäftigt waren, die Windeln zu waschen und die Klamotten und andere Sachen. Also viele dieser Entdeckungen sind gar nicht so lange her. Man muss immer mit den Großeltern reden, die uns heute überhaupt noch viel angenehmeres Leben ermöglichen. Und auf diesen Zug und noch mehr ist halt China jetzt aufgesprungen, dass sie wirklich sagen, wir sind jetzt quasi wie du gerade sagst, Helga, die Avantgarde der Menschheit. Und da müssen wir uns halt wirklich jetzt entscheiden, weil die steht noch aus, die Entscheidung, wollen wir da mitmachen oder wollen wir mit diesem bankenrettenden und kriegsführenden NATO-Imperium hier untergehen?
Ja, also ich denke mal, dass jeder, der sich darüber Gedanken macht, eigentlich klar sagen müsste, wir wollen nicht Teil werden dieser Zerstörung der Menschheit, weil darauf läuft es hinaus. Nun würde ich vielleicht gerne an der Stelle nochmal auf den Punkt gehen, warum die Deutschen so schwer sich tun, für ihre eigenen Interessen einzutreten. Also man hört ja, wir haben ja sehr, sehr oft diese Infotische eigentlich jeden Tag auf der Straße. Und dann das meistgesagte, was wir hören, ist, man kann ja doch nichts machen. Die da oben werden das schon irgendwie so oder so machen, aber ich persönlich kann da nichts dran ändern. Und das ist natürlich wirklich so, dass, also wenn man mal drüber nachdenkt, was heißt es, in welcher Weltordnung, in welcher politischen Ordnung lebt man eigentlich, wenn man sagt, man kann ja sowieso nichts machen? Dann lebt man unter einer Diktatur. Die hat vielleicht so den Anschein von Demokratie, aber wenn man ein bisschen genauer hinguckt, dann haben wir in Europa ein gewaltiges Demokratiedefizit. Wir haben ein Menschenrechtsdefizit. Man braucht nur nach Griechenland und Portugal und Spanien zu gehen. Und dann sieht man im Grunde, dass selbst die UN-Menschenrechtskommission sagt, dass dort eklatante Menschenrechtsverletzungen sind durch die Politik der Troika. Aber das Hauptproblem ist wirklich, dass wir unsere Verfassung nicht ernst nehmen, beziehungsweise unser Grundgesetz, was ja fast eine Verfassung ist. In diesem Grundgesetz heißt es nämlich, alle Macht geht vom Volke aus. Und das ist natürlich etwas, was die Leute gar nicht realisieren, dass die Regierung ja nicht etwas ist, was über ihnen sitzt, sondern die Regierung sind eigentlich die Diener der Bevölkerung oder des Volkes. Die Abgeordneten sind eigentlich nach Artikel 38 des Grundgesetzes nicht der Fraktion verantwortlich, sondern ihrem Gewissen. Wann hätte man da mal gesehen, dass ein Bundestagsabgeordneter sich danach verhält? Und das ist etwas, was wir ändern müssen. Wir brauchen also Staatsbürger, die sich einfach auf das Grundgesetz beziehen und sagen, Moment mal, wenn du nicht im Interesse des Gemeinwohls agierst, dann werden wir dich mit Schimpf und Schande aus dem Amt jagen und abwählen. Und ich glaube, wir brauchen einfach eine Kultur von Beteiligung von Staatsbürgern, die sich einsetzen und sagen, Moment mal, bei dieser Kriegspolitik machen wir nicht mit, bei den Sanktionen machen wir nicht mit, wir wollen Glass-Steagall, wir wollen ein Trennbankensystem, wir wollen andere Dinge. Und da ist eben wirklich ein großes Defizit und das wollen wir eben unter anderem mit dieser Sachsen-Kampagne ändern, weil wir sind ja im Grunde weltweit eigentlich in einem Prozess, wo überall auf der Welt Widerstand sich entwickelt gegen diese imperiale Kriegspolitik, eben auch in den USA. Vielleicht sollten wir darüber nochmal sprechen, weil ein Teil der Gründe, warum die Leute so viel Angst haben, in Deutschland sich überhaupt zu bewegen, ist natürlich die Idee, solange wir einen Cameron in Großbritannien haben, der ein Kriegstreiber par excellence ist, solange wir eine Obama-Administration in den USA haben, da bleibt Europa ja gar nichts anderes übrig, als sich so zu verhalten. Aber im Grunde ist ja auch in diesen Ländern, also zumindest in Amerika, ein ganz massiver Widerstand im Gang. Und da könnten eben auch Änderungen über Nacht eintreten, sogar in dieser Sommerpause, die die Lage vollkommen verändern. Also vielleicht sollten wir darüber mal etwas sprechen.
Ja, weil du gerade sagst, Sommerpause. Ne? Die Leute erwarten dann ja immer, dass eigentlich nichts groß passiert. Jetzt überlegen Sie sich mal, die Zuschauer, ne, ob sie vor 2 Monaten geglaubt hätten, dass Amtsenthebung von des Präsidenten Obamas wirklich ein Thema ist. Und das ist jetzt ein Thema. Wir hatten jetzt gerade diese Anhörung zum Thema, dass man Obama verklagen will. Das war ja eine Forderung des republikanischen Sprechers des Repräsentantenhauses, John Boehner, der bewusst gesagt hat, ich rede ja nicht über Amtsenthebung, ich möchte den Präsident anklagen, um ihn davon abzuhalten, dass er nur noch per Dekret regiert, diese präsidialen Dekrete, die Obama immer macht und sich damit quasi eben wie Diktator aufführt. Und dann kam ja schon vorher, wir hatten das bei der letzten Sendung schon diskutiert, von mehreren Seiten das Wort Amtsenthebung. Nur jetzt eben am Tag der Anhörung erschien in einer sehr wichtigen Zeitung in Washington The Hill, also der Hügel, da wo das Kapitol, das Regierungsgebäude draufsteht, ist ein bisschen wie hier das Parlament in Berlin, eine Zeitung, die halt alle politischen Leute lesen. Da war ein Interview drin mit dem Walter Jones, der ist Abgeordneter aus Carolina und Republikaner, und der sagte, ich bin gegen eine Anklage gegen Obama, weil das würde 1 bis 2 Millionen Dollar kosten, Haufen Steuergelder verschwenden. Warum nicht gleich das machen, was in der Verfassung drinsteht, was von den Gründervätern so vorgesehen wurde, nämlich die Amtsenthebung. Und damit ist das wirklich, damit ist der Genie aus der Flasche. Und den kriegt man jetzt so schnell nicht wieder rein, weil da wird natürlich darauf reagiert, dann wird das diskutiert. John Boehner muss überall, wo er auftaucht, sich verteidigen, dass er ja doch nicht Obama des Amtes entheben will, aber alle verstehen es halt so. Und das Ferment ist eben auch wirklich in der Luft. Und Helga, vielleicht hast du noch weitere Einzelheiten, aber das, denke ich, hat wirklich das Potenzial, eine vollkommene Änderung zu erzeugen.
Ja, also gerade heute hat die Washington Post eine ganze Seite oder fast eine ganze Seite, wo sie sagt, die 5 Mythen in Bezug auf das Impeachment. Und es ist ja jetzt auch gerade der 40-jährige Jahrestag der Rauswurf von Richard Nixon. Es sind also nochmal neue Tonbänder jetzt aufgetaucht, die also zeigen, was für einen kriminellen Geist dieser Nixon wirklich hatte. Also die Diskussion um die Amtsenthebung ist im vollen Gang. Nicht nur Sarah Palin hat das also gefordert, sondern eine ganze Reihe von Abgeordneten. Und es gibt natürlich diese tickenden Zeitbomben, die also praktisch jederzeit wirklich klar machen könnten, dieser Präsident ist eigentlich nicht fit für das Amt. Es gibt ja diese Resolution, dass, also wenn der Obama nicht die Truppen aus dem Irak zurückholt, dass es dann zum Amtsenthebungsverfahren kommt, da läuft die Zeit, das ist, es geht da nur noch um Wochen. Dann natürlich ist die der Untersuchungsausschuss zu Benghazi, der jetzt seine Arbeit aufgenommen hat und die mit Sicherheit Zeugen vorladen werden, die unter Eid aussagen müssen, wahrscheinlich sogar Hillary Clinton und Cheryl Tick, die also die Stabschefin war von Hillary Clinton, die ja alle in diesem Buch von Ed Klein erwähnt werden, die beschreiben, wie Obama am Tag des Anschlags von Benghazi am 11. September 2012 Hillary angewiesen hat, zu lügen über die Umstände des Anschlags, bei dem ja der Botschafter Stevens und drei weitere Amerikaner umgekommen sind. Und das könnte also ganz kurzfristig eine Änderung in der amerikanischen Lage bringen. Und natürlich, was also großes Momentum hat, sind diese berühmten 28 Seiten die nicht veröffentlicht wurden von dem ursprünglichen Bericht der Kommission zum 11. September. Das kann also ganz schnell sich verändern. Und dahinter steht natürlich auch, dass in Amerika doch Leute da sind, die wissen, dass die Konfrontation mit Russland und China das Ende der Menschheit bedeuten und dass Amerika eigentlich wirklich zu seiner Verfassung zurückkehren muss, wenn es überhaupt existieren will als Land und in der Zukunft. Also das sind hochdramatische Entwicklungen und man kann nur wirklich hoffen, dass Amerika es schafft, zu seiner Tradition der amerikanischen Revolution zurückzukehren, zu der Außenpolitik von John Quincy Adams, die ja sagt, Amerika soll eine Republik sein unter einer Allianz von gleichwertigen, souveränen Republiken. Und China macht im Augenblick wirklich die allergrößten Anstrengungen, um die aggressive Haltung, die USA mit seiner Politik des Asia Pivot, also Verlagerung des Schwerpunkts nach Asien und in den Pazifik, das irgendwie zu neutralisieren und also irgendwie anzubieten, dass China und Amerika ein Modellbeziehung haben sollen für die Beziehung zwischen großen Nationen, die auf gegenseitiger Gleichberechtigung, Respekt auch für die unterschiedlichen sozialen Systeme beruht. Und man kann also nur hoffen, dass Amerika einsieht, dass es in seinem ureigensten Interesse ist, mit dieser neuen Weltwirtschaftsordnung zu kooperieren und nicht in dem Anstieg von China quasi den Grund zu sehen, den Dritten Weltkrieg anzufangen. Also das hat ja selbst der amerikanische Generalstabschef Dempsey mehrfach gesagt, Amerika darf nicht in die Thukydides-Falle reinfallen. Das heißt, der Thukydides war ja der erste große griechische Geschichtsschreiber, der eben beschrieben hat, wie Athen damals im Aufstieg von Sparta die Gefahr gesehen hat und daraus dann der Peloponnesische Krieg wurde, dass Amerika heute nicht im Vergleich den Aufstieg von China zum Anlass nehmen darf, diesen neuen Konkurrenten durch Krieg auszuschalten. Also das sind die Fragen, um die es wirklich geht. Ich persönlich mache emphatisch den Punkt, im Zeitalter von thermonuklearen Waffen darf Geopolitik und darf Krieg kein Mittel der Lösung von Konflikten mehr sein, sondern wir müssen uns auf eine Weltordnung einigen, in der alle Staaten gleichberechtigt zu ihrem gegenseitigen Vorteil zusammenarbeiten. Und das ist ungefähr das, was der Präsident Xi Jinping mehrfach auf den BRICS-Staaten, auf den Gipfeln gesagt hat. Und das ist eigentlich auch die Philosophie, die die beste Tradition des Völkerrechts ausmacht. Also zum Beispiel Nikolaus von Kues, der ja eine Denkmethode entwickelt hat, die wirklich zur Konfliktlösung absolut ideal geeignet ist, nämlich das Koinzidenzdenken. Der hat gesagt, Konkordanz, also Frieden im Makrokosmos, ist nur möglich, wenn sich alle Mikrokosmen entwickeln. Das ist das, was in den Westfälischen Frieden eingegangen ist, der eben gesagt hat, um den Krieg zu beenden und um des Friedens willen, muss die Außenpolitik ab sofort das Interesse des anderen berücksichtigen. Und das ist auch das, was ins internationale Völkerrecht eingegangen ist, in die UN-Charta. Und das sind Ideen, die müssen wir verteidigen, wenn die Menschheit überleben will.
Und Das ist, denke ich, auch wirklich, was die Leute sich wünschen. Also die meisten Deutschen, auch hier in Sachsen, die wir treffen, wünschen sich das gute Amerika. Das, was man von Kennedy noch irgendwie dunkel, aber doch lebhaft in Erinnerung hat. Das Amerika, was eben auftritt als wirklicher Verteidiger von Demokratie, von Menschenrechten, wo man sich ein Vorbild dran nehmen kann. Die meisten Leute haben nicht vergessen, dass Amerika in der Produktion von Europa war. Und zwar von den Köpfen, von den besten Köpfen, die wir hier hatten. Und deswegen ist auch so viel Stunk in der Luft hier, gerade in Sachsen, was man vielleicht als Anti-Amerikanismus verstehen kann. Aber wenn man ein bisschen unter der Oberfläche kratzt, merkt man, die Leute hassen natürlich nicht die amerikanische Bevölkerung, sondern sie wollen Amerika, was vernünftige Politik macht. Weil natürlich jeder versteht, das ist die Weltmacht. Und wenn wir eine vernünftige Richtungsänderung in der ganzen Welt haben wollen, nicht nur in Asien, brauchen wir eben die Amerikaner. Und was du jetzt gerade sagtest mit dem Westfälischen Frieden und den Religionskriegen, die da zuvor kamen in Europa, erinnert mich gerade jetzt sehr an auch ein Thema, was ja sehr heiß debattiert wird in Deutschland, nämlich der Konflikt in Israel und im Gazastreifen. Und ich denke, genau dafür wäre eben auch der Westfälische Frieden das Musterbeispiel, weil der durch die jahrelangen Verfeindungen und Kriege so viel Hass geschürt worden ist, dass man teilweise ja gar keine Basis mehr hat für gemeinsame Verhandlungen. Und da, man muss ja, denke ich, auch wirklich sagen, dass was die jetzige israelische Regierung dort hat, wirklich nicht anders als Kriegsverbrechen bezeichnet werden kann. Aber auch da könnte ja Amerika wirklich ein großes Zeichen setzen und eben nicht nur, jetzt sage ich mal, der israelischen Regierung mit dem Entzug von Unterstützung finanzieller und militärischer Art drohen, sondern eben sagen, wir fordern, dass ihr euch, dass man einen vergessen hat, der gegenseitigen Verbrechen und wir setzen das in den Mittelpunkt, was wir als LaRouche-Organisation ja schon in den 70er, 80er Jahren gesagt haben, dieser Oasenplan. Na, es gibt ja Themen, die sowohl Israelis wie die Palästinenser und eigentlich den ganzen Raum dort unmittelbar betreffen und das ist die sehr dramatische Wasserkrise. Wenn ich richtig mich erinnere, bis 2020 werden die Wasservorräte im Gazastreifen zur Neige gehen. Das heißt, da müssen unmittelbar Crashprogramme her, damit eine Wasserversorgung wirklich gewährleistet ist. Und das ist ja im gesamten arabischen Raum vielerorts ein Problem, müsste aber keins sein, weil wir leben in einem Zeitalter, wo wir mit moderner Technologie Meerwasser entsalzen können. Die Saudis machen das teilweise auch in der Landwirtschaft. Nicht nur für die unmittelbare Versorgung, sondern auch zur Bewässerung. Und das wäre eine Sache, die wirklich auf die Tagesordnung gesetzt werden kann. Aber wiederum, es müsste von Amerika das große Zeichen kommen.
Naja, von Amerika kommt im Augenblick kein großes Zeichen. Henry Kissinger hat ja mal behauptet, vor einigen Jahren, der Westfälische Friede sei auf den Nahen Osten nicht anwendbar. Und natürlich ist die gegenwärtige Politik von Großbritannien und den USA eben nicht diese Idee der UN-Charta und der Anerkennung der Souveränität der Staaten, sondern genau das Gegenteil. Unter dem Vorwand von humanitären Interventionen das Recht auf Souveränität zu verletzen und das als Vorwand zu nehmen für globale Interventionspolitik. Also ich denke mal, wir brauchen wirklich eine neue Diskussion über die Verhältnisse zwischen den Staaten. Ich glaube, dass wir sind am Rande des Dritten Weltkriegs. Wir stehen vor einem Finanzkrach, der, wenn er passiert, weitaus schlimmer werden wird als 2008 mit dem Kollaps von Lehman Brothers. Und wir haben keine öffentliche Debatte darüber. Mein Mann hat ja einen weiteren Vorschlag gemacht, der mir wirklich sehr, sehr wichtig scheint. Also im Kontext dieses Vier-Punkte-Programms hat er gefordert, das war also auch im Kontext jetzt von diesem Kampf zwischen Argentinien, das unter der Führung von Cristina Kirchner für seine Souveränität und sein Gemeinwohl kämpft gegen diese Übergriffe von diesen Geierfonds, dass eben praktisch also wir eine internationale Konferenz brauchen, wo Staaten zwischeneinander festlegen, was von den internationalen Finanzmitteln hat überhaupt Wert und was nicht. Weil die Sache, die ja wirklich jetzt sehr, also wirklich brisant wird. Im Rahmen der Auseinandersetzung zwischen Argentinien und diesem NML Capital Hedgefonds, Elliott Management von diesem Paul Singer, da hatten wir, ich hatte ja einen Aufruf geschrieben, die Leute sollen Appelle richten an die europäischen Regierungen, die sich entscheiden müssen, ob sie auf der Seite des souveränen Rechtes Argentiniens sind oder auf der Seite der Geierfonds. Und naja, und dann haben wir also einige Reaktionen bekommen, wo Leute vollkommen selbstgerecht gesagt haben, hier natürlich Schulden muss man bezahlen, das ist doch ganz klar. Obwohl natürlich dieser Anspruch von diesem Hedgefonds ist, 1608% Gewinn zu machen in 6 Jahren, indem sie Ramschanleihen zu einem ganz billigen Preis aufgekauft haben und sich dann umdrehen und den vollen Preis erstattet bekommen wollen von Argentinien. Nun ist es so, dass sich herausstellt, dass dieselbe Gruppierung, also diese Elliott Management, NML, Capital Fund, dass die jetzt im Fall von Portugal, also dort auch quasi für 3-4 Cent für den Euro Bankanleihen aufkaufen oder Titel, die die Banken haben an Immobilien. Und dass das also nicht nur in Portugal stattfindet, sondern im großen Maßstab gegenüber vielen europäischen Banken. Und diese Banken sind froh, wenn sie diese faulen Papiere abstoßen können. Die wollen also insgesamt für über 800 Milliarden Euro solche minderwertigen Papiere verkaufen an diese Hedgefonds, damit sie die Stresstests der EZB irgendwie bestehen, die ja jetzt laufen. Und dann ist aber vollkommen klar, wenn diese Hedgefonds diese Papiere erstmal haben, dann werden die genau versuchen, das zu machen, was in Zypern passiert ist mit dem Zypern-Modell oder eben jetzt im Fall von Argentinien, dass sie dann praktisch sich umdrehen und sagen, hier, wir wollen aber den vollen Betrag. Und dann wären natürlich die Dummen und die Leute, die das bezahlen müssen, die Steuerzahler doch, weil dann natürlich die nationalen Regierungen einspringen müssten. Und das ist das Bail-in, vor dem wir die ganze Zeit gewarnt haben. Wir waren ja die Einzigen, die quasi schon seit einigen Jahren darauf hingewiesen haben, dass die Politik des Bail-out, die also nach dem Kollaps von Lehman Brothers 2008, also zu diesen wahnsinnigen Rettungspaketen führten, was dann eben die Kreditbedingungen der Troika zur Folge hatte gegenüber Südeuropa und diese Länder ins absolute Elend gestoßen hat. Wir haben ja rausgefunden, weil, man muss das rausfinden, weil es eben nicht veröffentlicht war in den Medien, aber wir haben herausgefunden, dass sowohl in dem amerikanischen Dodd-Frank-Gesetz als auch in dem Gesetz der EU-Kommission eben dieses Bail-in-Gesetz, also die Enteignung der Sparer und Konteninhaber und Bankanteilhabers der Banken, dass quasi das der nächste Plan sei. Also die Bail-in des Zypern-Modell sollte eben angewandt werden. Und eine Form des Bail-ins, in Österreich hat das ja schon angefangen gegenüber dieser, ich glaube, die heißt Hypo Adria Alpa Bank oder so, da hat man das schon angewandt, Sparer enteignet. Aber jetzt mit diesem Angriff der Hedgefonds auf faule Kredite und faule Titel der europäischen Banken soll das im großen Maßstab gegen Europa gemacht werden. Und das ist der helle Wahnsinn, weil wenn das passiert, dann geht es uns allen nicht besser als Argentinien, beziehungsweise noch ein bisschen schlechter, weil wir haben bisher nicht diese guten Beziehungen zu den BRICS-Staaten, sondern wir sind noch im Klammergriff der EU-Kommission, der EZB, die eben nichts tut, um das Gemeinwohl unserer Nationen zu verteidigen, sondern ganz im Gegenteil, die eigentlich nur ein raubkapitalistischer Mechanismus ist für die Enteignung der Bevölkerung. Also ich denke mal, das sollten die Leute sich auch nochmal wirklich vergegenwärtigen. Wir brauchen auch in Europa ganz dringend das Trennbankensystem. Diese wertlosen Titel, die müssen abgeschrieben werden. Diese virtuellen Derivate und kreativen Finanzinstrumente, die nur virtuell existieren und die überhaupt keinen realen Gegenwert haben, die müssen einfach aus dem System weggenommen werden. Und an die Stelle müssen wir setzen ein Kreditsystem, was also auf multilateraler Ebene langfristige Investitionsprojekte zwischen souveränen Staaten beschließt. Und der Fokus davon muss natürlich die Eurasische Landbrücke sein, die neue Seidenstraße. die Kooperation bei diesen Zukunftsprojekten wie Kernfusion, Raumfahrt. Und wenn wir das machen, dann gibt es keinen Grund, warum wir nicht aus dieser Krise herauskommen können. Aber wir brauchen darüber eine Debatte. Wir brauchen eine Debatte in Deutschland. Wo soll es hingehen? Es kann doch nicht so sein, dass man von einer Krise in die nächste stolpert und Frau Merkel mit ihren kleinen Schritten uns immer näher an den Abgrund bringt. Und es wird darüber nicht gesprochen. Also es gibt nur ganz wenige Menschen, die in Deutschland im Augenblick den Mut haben, die Wahrheit zu sagen. Das ist zum Beispiel Willy Wimmer ist einer davon. Es gibt noch ein paar andere. Aber wir brauchen wirklich eine gemeinsame, gesamtgesellschaftliche Diskussion. Wo wollen wir eigentlich hin? Wollen wir eine Zukunft haben oder wollen wir einfach die Fehler des Ersten und Zweiten Weltkriegs wiederholen, nur diesmal mit atomaren Waffen, und das wäre dann das Ende. Also ich denke mal, wir brauchen wirklich eine vollkommene Veränderung der Politik. Und wenn Sie, liebe Zuschauer, da irgendeine Resonanz finden in dem, was wir jetzt hier diskutieren, rufen Sie uns an, kontaktieren Sie uns in unserem Büro, helfen Sie mit bei der Sachsen-Kampagne, spenden Sie. Wir brauchen also ganz viel Material und viel logistische Unterstützung. Aber vor allen Dingen machen Sie selber mit. Seien Sie kein Zaungast in diesem absolut dramatischen Moment in der Geschichte der Menschheit. Machen Sie mit. Das ist wirklich das Beste, was Sie tun können, um mitzuhelfen, dass das Ganze einen positiven Ausgang findet.
Das kann ich nur unterstreichen. Wir haben jetzt die 4 Wochen Hochwahlkampfphase im Gegensatz zu den anderen Parteien. Wir werden also an Ampelkreuzungen zu sehen sein. Wir sind von Tür zu Tür gegangen bereits, werden jetzt auch weitermachen, um uns einfach den Leuten da bekannt zu machen. Wir machen Laufdemos durch Innenstädte. Wir haben natürlich Standard auch Wahlplakate und Broschüren. Also es gibt jede Menge zu tun, und die Debatte, von der du sprichst, die nötig ist, sind wir bereits hier in Sachsen am Erzeugen. Und weil nun mal hier eine Landtagswahl ist, ist das eine perfekte politische Bühne, um sowas hinzukriegen. Und wir finden halt hier in Sachsen auch eine sehr starke Resonanz, eben aus den schon bereits eingangs genannten Gründen. Und da kann ich wirklich nur jeden auffordern, machen Sie da mit, da können wir genau hier zum richtigen Zeitpunkt, wo die Entscheidung noch aussteht, wo die Gefahr da ist, den entscheidenden Unterschied hier aus Sachsen machen. Wir haben das 89 schon mal gezeigt und wir sollten das heute wieder tun. Und mit den Worten würde ich dann Helga danken für die Zeit, für das Gespräch, und ich hoffe, wir sehen uns alle nächste Woche hier wieder.
Ja, tschüss.